Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Monika Fagerholms. Wer hat Bambi getötet? Mit Aravind Jayans Teen Couple Have Fun Outdoors. Und zu Beginn mit einem der interessantesten Debüts dieses Bücherherbstes mit Hund, Wolf, Schakal von Behzad Karim Khani. 1977 wurde er im iranischen Teheran geboren. Seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Dort studierte Karim Khani Medienwissenschaften. Heute lebt er in Berlin-Kreuzberg und schreibt dort und betreibt die Lugosi Bar. Ein gastronomisches wie literarisches Multitalent also. Auch sein Vater war ein berühmter Schriftsteller im Iran. Behzad Karim Khani las bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt einen Auszug aus seinem Debütroman Hund, Wolf, Schakal. Nun ist das Buch im Ganzen erschienen. Eine Geschichte über das Ankommen in einem fremden Land, über männliche Härte und Zurichtung, über Gewalt und die Suche nach Auswegen. Christoph Schröder hat den Roman gelesen.
Mitte der 1980er Jahre flieht Jamshid mit seinen beiden Söhnen Sam und Nima aus Teheran nach Berlin. Wenige Jahre zuvor hatte Jamshid an der Seite der Revolutionäre gekämpft und dabei ein Bein verloren. Nun haben Khomeinis Gotteskrieger Jamshids Ehefrau ins Gefängnis gebracht, ermordet und ihn, den säkularen Intellektuellen, aus dem Land vertrieben. Jamshid ist eine hochinteressante Figur. Für ihn ist der Begriff Flucht gleichbedeutend mit Feigheit. Eine Einbürgerung lehnt er ab, weil er die Endgültigkeit seiner Existenz im fremden Deutschland nicht akzeptieren kann. Diese Existenz ist verbunden mit demütigenden Behördengängen und einem Dasein in einer heruntergekommenen Neuköllner Mietswohnung. Als Jamshids Sohn Sam, der bei einer Nachbarin und auf der Straße seine Deutschkenntnisse gesammelt hat, in die Hauptschule eingestuft wird, betrachtet er dort die Markenbekleidung und andere Statussymbole der Mitschüler. Die Erzählstimme resümiert:
Es ist nicht einfach, Geschenke anzunehmen, wenn man nichts hat. Armut macht jedes Geschenk zu Almosen, jede Großzügigkeit zum Mitleid, macht den Beschenkten zum Bedürftigen, den Schenkenden zum Gönner.
Behzad Karim Khanis Debütroman Hund, Wolf, Schakal ist vor allem auf den ersten 100 Seiten ein beeindruckendes und mitreißendes Buch. Dabei ist es vor allem der bestechend genaue Blick für Details, der die gewohnte Perspektive auf den Kopf stellt und die deutschen Verhältnisse der alten Bundesrepublik in all ihrer Merkwürdigkeit aus dem Blickwinkel der unterprivilegierten Neuankömmlinge schildert. Deutschland, das ist, wie es einmal heißt, ein Land mit einer Aura des Strammstehens, das Land von Rummenigge und Mercedes. Und ein Land der Schrebergartenkolonien, die Jamshid vor ein Rätsel stellen, weil sie ihm wie riesige Slums vorkommen, in denen aber feste Regeln zu herrschen scheinen. Das allerdings gilt auch für die Kreise, in die Sam, die eigentliche Hauptfigur des Romans, sehr bald durch seinen Mitschüler Haidar gerät. Karim Khanis Sprache wirkt getrieben und druckvoll. Er schildert eine Welt voller Gewalt und unausgesprochener Codes, in der Männlichkeit, Ehre und das Gesetz der Stärkeren dominieren. Wer als erster zuschlägt, verschafft sich Respekt. Selbst ein einfaches Tischkicker-Duell wird in diesem Milieu zum zeichenhaften Ereignis.
Ein Spiel, das einfach nur ein Spiel blieb, befand sich nicht im Rahmen des Vorstellbaren. Spaß in Kombination mit Respekt gab es nicht. Immer hatte alles mit diesen Millimetern der Machtverschiebung zu tun, mit oben und unten.
Sam wird zum Kriminellen. Sein Vater Jamshid, der als Taxifahrer arbeitet, distanziert sich stillschweigend. Während Nima, Sams jüngerer Bruder, sich den strengen Gesetzen der Straße zu entziehen versucht, gleitet Sam in das Soziotop der Neuköllner Gangs ab. Wider seinen Willen zunächst. Sam entwickelt den Habitus, den er zum Überleben auf der Straße braucht, der aber seinem Wesen nicht entspricht. Hund, Wolf, Schakal ist auch darum ein lesenswertes Buch, weil Karim Khani es gelingt, Anschaulichkeit und Reflexion zu verbinden. Seine Figuren erfüllen deutsche Klischees von migrantischen Milieus. Gleichzeitig konterkariert Karim Khani diese Klischees durch Differenzierung. Der erste Teil des Romans endet mit einer wie aus dem Nichts verübten Gewalttat, die Sams Übergang in eine neue Daseinsstufe markiert. Sam ist sich sicher,
dass er morgens aufgestanden war als Kind und sich abends schlafen gelegt hatte als Mann. Morgens aufgewacht war als Hyäne und sich abends schlafen gelegt hatte als Löwe. mit angeschwollenen Fäusten und gebrochenen Mittelhandknochen, die bald schon Ruhm bedeuten würden.
Hund, Wolf, Schakal hat im Mittelteil einen kurzen Durchhänger. Denn so bestechend die Schilderungen aus Sams Straßengang-Alltag sind, so schwach ist jener Part, der aus Nimas Sicht die Familie seiner neuen, wohlhabenden deutschen Freundin schildert. Sexuelle Libertinage, Pink Floyd aus High-End-Lautsprechern und ein Familienoberhaupt, das den Wolfsbarsch zärtlich streichelt, bevor dieser zu Bouillabaisse verarbeitet wird. Das sind dann doch arg viele Stereotype. Allerdings legt Karim Khani in diesen Passagen auch das ideologische Gerüst seiner Protagonisten frei. Der bürgerlichen deutschen Dekadenz, die die Lebensart feiert und in Fettlebern und Ibuprofen-Dauerkonsum mündet, setzen Nima und vor allem Sam nur eines entgegen: Härte, Härte, Härte. Dass auch das eine Last sein kann, spürt Sam schon immer, doch er verbalisiert es erst, als alles zu spät ist. Vom Kleinkriminellen ist er zum Gangster geworden. 6 Jahre wandert er wegen eines bewaffneten Überfalls ins Gefängnis ein. Am ersten Tag in der Zelle erfasst ihn ein merkwürdiges Gefühl.
Das hier war sein Platz. Es fühlte sich auf die Art richtig an, wie sich eine Ankunft richtig anfühlt. Hier, in diesem Raum, gab es nichts zu bekämpfen, nichts zu beweisen.
Behzad Karim Khani hat einen erkenntnisstiftenden und spannenden Roman geschrieben. Es ist dem Buch anzumerken, dass der Autor die Codes, den Slang, die Rituale, die hier vorgeführt werden, genau kennt. In keinem Augenblick glorifiziert Karim Khani Gewalt. Er feiert sie nicht, sondern zeigt sie als Resultat von Zwangslagen, aus denen es keinen Ausweg gibt. Schade nur, dass er beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt eine Passage ausgewählt hat, die ohne Kontext genau diesen Eindruck erwecken musste. Umso mehr lohnt jetzt die Lektüre des gesamten Romans.
Christoph Schröder über Behzad Karim Khani, Hund, Wolf, Schakal, Hansa Berlin, 288 Seiten, 24 Euro. Und nun ein Buch, das ebenfalls ein Tier im Titel hat, mit Monika Fagerholms, Wer hat Bambi getötet? Die Finnin studierte Psychologie und Literaturwissenschaft in Helsinki und publizierte, so geschult, zunächst Kurzgeschichten. Der literarische Durchbruch gelang Monika Fagerholm 1994 mit ihrem Debütroman Wunderbare Frauen am Wasser. Es folgte unter anderem Das amerikanische Mädchen, ein Roman, der 2008 auch auf Deutsch erschien. Nun ebenfalls auf Deutsch der von Antje Ravik-Strubel übersetzte Roman Wer hat Bambi getötet? Peter Henning stellt das Buch vor.
Die 1961 im finnischen Helsing vorgeborene, aber auf Schwedisch schreibende Schriftstellerin Monika Christina Fagerholm ist hierzulande noch weitgehend unbekannt. In Europas Norden dagegen ist sie zuletzt mit dem renommierten Literaturpreis des Nordischen Rates, dem Pulitzerpreis Skandinaviens ausgezeichnete Schriftstellerin, längst eine feste Größe. Und man reibt sich angesichts des Tons, den sie in ihrem neuen Roman anschlägt, einigermaßen überrascht die Augen. Denn wer vor dem Hintergrund der darin nachgezeichneten Chronik der Vergewaltigung einer jungen Frau durch 4 alkoholisierte Männer eine beklommene und anklagende Tonlage erwartet hätte, sieht sich getäuscht.
Sie schreibt in einem unverwechselbaren Sound, der sich sofort ins Ohr schraubt. Punkig, bissig, zärtlich. Mit einer Musikalität, die die Handlung in einem atemlosen Erzählfluss präsentiert.
Soweit Antje Ravik-Strubel, die Fagerholms Roman ins Deutsche übertragen hat. Und tatsächlich adaptiert Fagerholm die Rede und Ausdrucksweisen ihrer im Buch agierenden jungen Erwachsenen auf eine Weise, die ihrem Roman neben der ungenierten, unverstellten Direktheit, mit der sie sich ihnen nähert, Glaubwürdigkeit verleiht. Denn wie ihr Roman zeigt, haben wir es hier nicht nur mit einer Schriftstellerin zu tun, die es versteht, genau hinzuhören und hinzusehen. Sie präsentiert sich uns vielmehr als eine Autorin, die die handwerklichen Fähigkeiten besitzt, das Gehörte und Gesehen in eine Geschichte zu überführen, die ihren Schrecken aus der jähen Plötzlichkeit bezieht, mit der die Ereignisse über ihre Figuren hereinbrechen. Monika Fagerholm erzählt die Geschichte einer brutalen Transformation, in deren Verlauf aus 4 eben noch scheinbar arglosen jungen Männern kaltblütige Vergewaltiger werden, ihrem Tun wie unbeteiligte Zuschauer zusehen und hinterher weder Schuld noch Bedauern empfinden. Vielmehr schmieden sie, nachdem sie mit empörend glimpflichen Strafen davongekommen sind, bis auf einen, der sich der Polizei stellt und zu den Mittätern führt, ziemlich ungerührt Pläne für ihr weiteres Leben. Und im Gegensatz zu den meisten Romanen, in denen die Figuren bloß Statisten sind, die eine Idee verkörpern sollen, offenbart Fagerholm uns ihre Geschöpfe als in ihren Persönlichkeitsstrukturen nachvollziehbare, latent von ihrem dauererregten Unbewussten getriggerte und getriebene Akteure. Schauplatz der Ereignisse ist ein Villenviertel bei Helsinki, dessen Bewohner einander seit langem verbunden sind. Doch was sich uns da in scheinbar ungetrübter Idyllik präsentiert, ist längst unterwandert von den Träumen und sich immer massiver regenden Fantasien der die Szenerie bestimmenden Jugendlichen, in deren Zentrum die Freunde Gusten und Nathan stehen. Und sie, deren Mütter seit Ewigkeiten miteinander befreundet sind, sind es, die im Verlauf der Erzählung, die sich aus zahlreichen Rückblicken in die mehr oder weniger erfolgreich verlaufenden Liebesabenteuer der Jugendlichen zusammensetzt, ins dunkle Zentrum des Romans rücken, als Handlanger und Täter eines durch nichts zu rechtfertigenden Verbrechens. Wie Fagerholm es mit psychologischem Feingespür versteht, nach und nach die sich latent steigernde emotionale Hysterie ihrer männlichen Protagonisten als Impulsgeber für ihr späteres Verbrechen an der in einem Zimmer über Tage hin gefangen gehaltenen und vergewaltigten Sascha freizulegen, das ist erschreckend, literarisch betrachtet, indes sehr gekonnt. Denn Fagerholm, die den widerstreitenden Stimmungen und Gefühlslagen der jüngeren Generation nahe kommt, ohne sich dabei mit deren bloßer literarischer Anverwandlung zufrieden zu geben, scheint ihr Schreiben weniger als Verkündigungsmöglichkeit zu verstehen, sondern als Mittel, den sie selbst umtreibenden Fragen eine Form zu geben. Antje Ravik-Strubel fühlte sich beim Übersetzen, wie sie kürzlich verriet, dabei an Wedekinds Frühlingserwachen erinnert.
Mir war, als hole sie Wedekind ins 21. Jahrhundert. Dabei wird das Zeitgeschehen wie nebenbei im Text virulent. Das Verbrechen ereignet sich kurz vor der Finanzkrise 2009. Und 2014, das Jahr, in dem der Roman spielt, sind im Putz der Villen bereits Risse erkennbar.
Fagerholm legt sie mit ihren zupackenden Sätzen nach und nach frei und erzählt so am Ende, mal witzig, mal finster poetisch, von unserer Gegenwart. Sie tut es am Beispiel einer Handvoll Jugendlicher, die, hin- und hergerissen zwischen Egomanie, Selbstverwirklichungsdrang und Konkurrenzdenken, ihren Platz in einer Gesellschaft suchen, die, wie im Buch stellvertretend vorgeführt, erstarrt in Heuchelei, Scheinheiligkeit und Leugnung, vor langer Zeit aufgehört hat, sich für sie zu interessieren.
Peter Henning über Monika Fagerholm, Wer hat Bambi getötet, aus dem Schwedischen, von Antje Ravik-Strubel, Residenzverlag Salzburg-Wien, 256 Seiten, 25 Euro. Arvind Jayan heißt ein junger, 1996 in der Provinz Kerala geborener indischer Autor, ein für hiesige Ohren vielleicht ungewohnter Name. Was soll's, mag sich da der Surkamp Verlag gesagt haben, dann übernehmen wir halt auch gleich den schrägen englischen Titel seines Romans, Teen Couple Have Fun Outdoors. Eine im Grunde schlichte Wahrheit, Teenager vergnügen sich draußen, so ist es immer gewesen. Aber in Indien ist es nicht unbedingt üblich, dass junge Menschen mit Beginn des Studiums ausziehen. Sie müssen also mangels häuslicher Privatsphäre versuchen, im öffentlichen Raum ein wenig Platz für Intimität zu finden. Dass das schwierig ist und auch ganz schön schief gehen kann, davon erzählt Aravind Jayan in seinem Debütroman Mehr weiß Tobias Lehmkuhl.
Wenn man es sich zur Angewohnheit gemacht hat, Bücher mit dem Bleistift in der Hand zu lesen, ist es in der Regel ein schlechtes Zeichen, legt man das zuletzt gelesene Werk ohne Unterstreichungen aus der Hand. Keine besonders schönen Sätze, keine ausgesprochen interessanten Gedanken, keine Bilder oder Szenen, die herausstechen. Im Fall von Aravind Jayans Teen Couple Have Fun Outdoors aber sagt das völlige Fehlen von Unterstreichungen und an den Rand gekritzelten Kommentaren in dem dieser Besprechung zugrunde liegenden Rezensionsexemplar vor allem etwas über die geradlinige, abschweifungs- und ausschmückungslose Schreibweise des Autors aus. Man hat weniger den Eindruck, es mit einem literarischen Werk zu tun zu haben, als vielmehr mit einem mündlichen Bericht. Und das ist ein gutes Zeichen, denn am Ende ist Teen Couple Have Fun Outdoors eben doch ein literarisches Werk. Über 250 Seiten hinweg behält es konsequent einen seinem Gegenstand entsprechenden, äußerst schlichten Erzählton bei. Denn der Gegenstand an sich ist schon dramatisch genug.
Als das mit dem Video passierte, vielmehr als es entdeckt wurde, müssen Sri und Anita schon etwa seit 4 Jahren zusammen gewesen sein. Die meiste Zeit sitzen die beiden nebeneinander auf dem Boden, mit dem Rücken gegen einen hohen Felsen gelehnt, die Rucksäcke links und rechts neben ihnen. Anita trägt ein WWF-T-Shirt und eine Jogginghose. Sri trägt die blau-weiße Uniform seiner Universität. Sie haben zwar keinen Sex, aber sowas in der Art. Im Grunde genommen das, was man als Third Base bezeichnet. Etwa in der Mitte des Videos sieht man Srinath für fast eine Minute nackt.
Ein Sexvideo mit zwei erwachsenen jungen Menschen, in dem es nicht einmal zum Vollzug kommt. Die Aufregung würde sich in einer westlichen Großstadt sicher in Grenzen halten. In Indien aber, einer doch etwas traditionelleren Gesellschaft, liegt die Sache anders. Zumindest in der offenbar sehr durchschnittlichen Mittelstandsfamilie des Erzählers, die in der sehr durchschnittlichen und offenbar für Teenager extrem langweiligen Provinzhauptstadt wohnt. Srinath, der ältere Bruder des Protagonisten, ist neben seiner Freundin Anita der Hauptdarsteller dieses heimlich erstellten Videos. Und als es jemand im Netz entdeckt, als schließlich auch die Familie davon erfährt, ist der Skandal groß. So groß, dass es bald zum großen Knall kommt und Srinath aus dem Haus geworfen wird. Vater und Mutter, die ohnehin kein besonders herzliches Verhältnis zu ihren Söhnen pflegen und auch nicht untereinander, kommen mit dieser Trennung offenbar ebenso gut klar wie Srinath selbst. Nur der Erzähler versucht, den Familienfrieden wiederherzustellen, macht seinen Bruder in einer Wohnung von Freunden ausfindig und versucht, ihm einzureden, alles sei nur halb so wild und ließe sich wieder einrenken. Allerdings fehlt diesem Wunsch jede Grundlage. Außerdem ist da ja noch Anitas Familie, die mit Verspätung von dem Video erfährt.
Das war der Moment, in dem Anitas Mutter vorschlug, dass Sri und Anita wenigstens heiraten sollten, jetzt wo alles so weit gekommen war. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre genauen Worte, aber ich weiß noch, dass sie sehr direkt war. Sie sagte auch, wir haben alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, das ist unsere Ansicht und wir wollen keine Zeit mehr verlieren. Trotz ihres anfänglichen Mangels an Aufrichtigkeit glauben wir, dass sie gute Menschen sind, die im Grunde ihres Herzens gute Absichten haben.
Teen Couple Have Fun Outdoors ist ein Roman über eine Gesellschaft im Umbruch. Die Eltern von Srinath und Anita hängen einem Begriff von Ehre an, der nicht nur ihren Kindern fremd geworden ist, sondern in der digitalen Moderne, die in Indien im selben Maße Fuß gefasst hat wie in Europa oder Amerika, geradezu fremdartig wirkt. Sie begreifen nicht, dass sich das Video nicht mehr aus dieser Welt schaffen lässt, dass man es nicht löschen kann, weil es schon zigfach kopiert worden ist, und sie begreifen nicht, dass sie mit einer Zwangsheirat weder dem Paar noch sich selbst einen Gefallen tun, geschweige denn, dass es irgendjemanden außerhalb der Familie gäbe, der sich darum scheren würde, ob die beiden unfreiwilligen Pornodarsteller verheiratet sind oder nicht.
Noch immer waren verschiedene Versionen des Videos im Netz. Ich verfolgte es alles nicht mehr ganz genau, aber ich überprüfte hin und wieder die Links, um zu sehen, ob welche entfernt worden waren. Vielleicht waren auch neue aufgetaucht. Auf jeden Fall wurden sie sehr oft angesehen, bis zu 400.000 Mal. Zu den meisten gab es Kommentare, in denen die Leute fragten, ob es von diesem Paar noch mehr Videos gäbe oder in denen sie Sri als hässlich, dumm oder unverantwortlich bezeichneten. Es gab auch viele Kommentare über seine Penisgröße.
Im Grunde handelt es sich bei Aravind Jayans Debütroman um eine perfekte Novelle. Berichtet wird von einem unerhörten Ereignis und seinen Folgen. Man muss nicht gleich mit Goethe oder Kleist kommen, aber möglich, dass der Autor die Marquise von O oder das Erdbeben von Chili gelesen hat. So schlackenlos, wie er von familiären Verwerfungen erzählt, wird er auch mit Philip Ross oder John Updike vertraut sein. Das Beste an seinem Roman aber ist, dass an keiner Stelle aus ihm der Ehrgeiz spricht, mit den großen Schriftstellern der Vergangenheit unbedingt mithalten zu wollen.
Tobias Lehmkuhl über Aravind Jayan, Teen Couple Have Fun Outdoors, aus dem Englischen von Daniel Beskos, Surkamp Verlag Berlin, 248 Seiten, 18 Euro. Und so kommt dieser Büchermarkt zu seinem Ende nach Hund, Wolf, Schakal, nach Wer hat Bambi getötet und zuletzt Teen Couple Have Fun Outdoors. Und mehr Literatur gibt es dann am heutigen Abend ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit. Zu Gast Leona Stahlmann mit Diese ganzen belanglosen Wunder. Doch zuvor geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und Lecks in Nord Stream Pipelines. Welche Auswirkungen haben sie auf die Umwelt? Die Moderation hat dann Sophie Stiegler und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.